Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Unter der Sonne Kölns. Schönes Wetter hier, nicht so heiß, eigentlich ganz schön. Das perfekte Wetter, um drin zu bleiben den ganzen Tag und Podcast-Sendungen aufzunehmen.
Not Alarm.
Hallo Jim.
Hallo.
Hallo Raoul.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Genau, bevor wir mit den ernsten Sachen sprechen, die Leitungen sind wieder eingeschaltet. Es hätte, wie ist es heute, ein Fakt-Check oder so?
Faktencheck. Faktencheck.
Das gab's auch mal, aber das ist eine andere Geschichte, die wollte den Fass von mir gar nicht aufmachen.
Hat wehgetan, ja, lass
aber
mal lieber.
Faktencheck, so hieß das. Und da ist die Leitung auch sehr, sehr streng. Jim, ich lasse dir besser das Wort jetzt,
ja.
Um das Malheur zu...
In Folge 231, da ging es um Funky Yard Rock, eine Folge, die ich musikalisch bestückt hatte. Und wir haben eine nette Rückmeldung bekommen von David Saladin, der mich darauf hingewiesen hat, dass Joe Porcaro nicht der ältere Bruder oder wie auch immer von Jeff Porcaro war, der übrigens auch noch einen Bruder hatte, der Steve Porcaro hieß. Sondern Joe Porcaro war der Vater und selber aber auch Schlagzeuger. Und da hat er offensichtlich eine Menge gelernt, denn später galt er ja, der ja leider schon längst verstorben ist und auch sehr unglücklich verstorben ist, offensichtlich durch ein Pestizid, was er selber im Garten ausgebracht hat, hat er sich selbst vergiftet, aus Versehen. Also einer der größten Studiomusiker, die es, glaube ich, da je gab. Und danke immer für eure Rückmeldung. Was immer ihr an Unzulänglichkeiten oder falschen Dingen hört, die wir hier so plappern, dann freuen wir uns immer, wenn ihr euch da zu Wort meldet und uns da eure Infos gebt. Also schon mal vielen Dank dafür.
Dankeschön. Raoul, du hast auch einen auf den Deckel gekriegt, oder nicht?
Ja, auf den Deckel liebevoll. Grüße gehen raus an Linus. Ich habe nämlich einmal gesagt, Scott Walker, war ja bei den Righteous Brothers.
War er nicht?
War natürlich nicht. Er war bei den Walker Brothers. So ein Blödsinn ist mir nicht aufgefallen. Und das Zweite ist nur mir Gott sei Dank aufgefallen. Ich habe Dionne Warwick tituliert als Tante von Whitney Houston. Das war sie nicht, sondern sie war die Cousine.
Oh, ja, das ist ein großer Unterschied.
Sehr viel älter, aber sie war die Cousine. Ah, das möchte ich hier nicht
korrigieren. Ich habe auch mal gedacht, das wäre die Tante gewesen.
Nein, nein, Cousine.
Na dann, okay.
So, dann wäre das alles wieder glatt gebügelt.
Ja, wer hätte das gewusst? Also, aber ihr Lieben, heute beehre ich euch mit einer Folge. Und die Musik, die ich ausgewählt habe, da bin ich mal gespannt, wie meine Kollegen das finden. Der Thema des Dings lautet Ancient Grooves, Tribal Sounds, hypnotische Musik aus der Ursuppe. Da bin ich mal gespannt.
Das ist aber ein kurzer Titel.
Ja, also ist aber so spannend. Kurz und lang wie spannend. Immer bei mir. Und also Ancient Grooves, Tribal Sounds, hypnotische Musik aus der Ursuppe.
Da bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Und das befreit, also das geht zurück auf Urkonzepte der Musik. Es hat was mit Ambient zu tun, es hat was mit Hypnose und Hypnotik zu tun. Es hat was mit, ja, Musik von aller Welt zu tun. Es ist die Ursuppe. So, und damit wir uns eine Vorstellung machen, worum es geht, hören wir das erste Stück und dann werde ich ein paar Infos von mir geben. Bitteschön. Wir haben jetzt eine Ahnung, wovon wir heute reden. Es ist ein freier Sound. Es ist ja, Ancient, also das, was, wo sich aus Musik mal gebildet hat, aus allen möglichen kulturellen Bereichen, bis hin zur Urmusik, der Ursuppe, wie ich es jetzt hier genannt habe. Mal direkt gefragt, was sagt ihr so?
Ja, also für mich sehr spannend, aus verschiedenen Gründen. Also ich interessiert mich auch für diese, ich weiß nicht, ich kenne dieses Stück nicht, aber ich hatte mal auch schon mal gespielt von einem Film, was mich damals fasziniert hat, das heißt The Mahabharata. Also es erzählt eigentlich, es ist indische Spiritualität und Glaube und überhaupt Geschichte, Mythologie und so weiter. Und was ich spannend finde hier ist, die Instrumentalisierung, ich denke, wir vergessen auch immer, dass wir haben immer die Tendenz zu glauben, das ist auch vielleicht legitim, zu glauben, dass nur wir in dieser heutigen Zeit innovativ sind. Dabei gab es schon, auch in der klassischen Musik, auch Stücke, die 200 oder 300 Jahre alt, merkt man, was die Leute an dem Zeitpunkt für innovative Schritte gemacht haben. Und das kombiniert mit einer Zeit, wo oder hier mit einem Umfeld von Menschen, die eine völlig andere Sprache gesprochen haben, andere linguistische Mechanik, andere ontologische Verständnis, andere Verständnis von Zeit. Also das ist, diese ganze Komplexität ist da drin. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das eine Reise, nicht nur was musikalisch ist, aber die Musik bekommt eine ganz andere Dimension und öffnet ganz viele andere Türen für das Zuhören auch. Das fasziniert mich. Das war ein sehr gutes Stück, fand ich.
Was sagst du, Ron?
Ja, ich gehe da natürlich kontra. Also du hast ja am Anfang schon gesagt, Jim, das wird für einen Stefan werden und ich glaube, du hast recht. Ja, ich fange schon wieder mit der Diskussion an, ob wir hier überhaupt, haben wir hier überhaupt Musik, aber wahrscheinlich ist das bei dem Thema auch gar nicht relevant, ne? Wenn man von einer musikalischen Ursuppe aus irgendwas ist irgendwann Musik geworden, nehme ich mal an. Das ist der Weg, den wir hier gehen. Für mich sind das wieder so Soundscapes. Ne?
Aber es gibt ja diese Melodie, die ein bisschen so melancholisch ist, die da begleitet. So,
Okay, ja klar, natürlich, klar. Deswegen, also ich werde, glaube ich, heute sehr viel lernen in dieser Folge.
Sonst gibt es Schläge.
Ich bin gespannt, wohin wir, also wenn wir zum Schluss James Brown hören, dann bin ich natürlich happy.
Ich habe schon meine eisernen Handschuhe mitgebracht. Also, es ist halt wieder, es wäre die Frage des Musikbegriffes, also das ist natürlich für mich sowieso Musik und da kommt die Musik her irgendwie. Also wenn man jetzt sich so ganz uralte Menschenverbünde anguckt, was ist da? Da gab es früher Flöten und irgendwelche Percussion-Sachen und Gesang. Das waren höchstwahrscheinlich die ersten musikalischen Geschichten, die gelaufen sind. Und auf was man sonst alles noch musiziert hat, das hat so ein, also das geht schon sehr weit zurück, dieser Ansatz hier. Dann wird es verbunden hier ja mit elektronischer Musik, mit einem klaren Ambient-Touch und kommt von einem Menschen, der sehr viel spannende Sachen gemacht hat, nämlich Roberto Muschi, ein ganz bekannter Mensch aus Italien, der auch mit Gianni Venosta tolle Platten zusammen gemacht hat. Aber hier ist es eine Scheibe, schätzt mal von wann das ist, das Stück?
Naja, also das ist wirklich komplett von ihm komponiert oder
ist ja,
es,
ja,
ich dachte,
das,
nein, ich, das ich ist, hätte gedacht, er hätte sich auch bedient von alten Sachen.
Der baut natürlich Soundschnipsel ein, aber das Ganze ist umwoben von Elektronik. Schätzt mal, von wann das Stück ist.
Also es gibt für mich eine gewisse Zeitlosigkeit in dieser Musik, aber ich würde sagen, typischerweise würde ich diese Musik Ende der 90er auch sehen.
Okay, ich gehe aufs Jahr Mitte 70.
Es ist 1984 und okay. Das ist aus einer Szene, die er jetzt zum Beispiel mit Gianni Venosta und vielen anderen, auch Italien hat eine sehr schöne Szene immer gehabt und auch mit Experimentalmusik. Hier changiert das ja eigentlich zwischen Abstraktem, wo Raul an die Grenzen seines Musikbegriffes kommt, experimenteller Musik, Drone, Minimal, Left Field, Ambient. Das ist so das, worunter es gelabelt wird. Und es hat eben diesen elektronischen Kontext, der das Ganze in so eine klare Ambient-Struktur reinsetzt. Und das ist eine sehr kontemplative, sehr meditative, hypnotische Musik. Das Stück hier ist nicht besonders lang. Das haben wir ja auch in einer neu remixed. Also ich meine, es wäre remixed, weil ich habe das Originalalbum, das ist, also ich habe es als Doppelalbum, es ist rausgekommen mit allen Stücken, die damals gemacht wurden. The Lore of Music heißt das, 1984 erschienen, von Roberto Muschi veröffentlicht und ist aber inzwischen als ein Doppelalbum, ist dieses Stück enthalten, im Probably Music heißt es. Und hat einen ganz leicht mehr Bass irgendwie. Die haben es ein bisschen anders abgemischt, glaube ich. Und deshalb habe ich die neuere Version jetzt gespielt. Das Ding ist, vor ein paar Jahren ist das erschienen. Auf einem italienischen Label. Und
ist das stellvertretend für das, was der Robert Muschi macht? Oder macht er auch andere Sachen?
Der Roberto Muschi selber hat in Mailand Saxophon, also Altsaxophon und Gitarre studiert und ist dann von 74 bis 85 um die Welt gereist und hat afrikanische, indische, nahe Fernostmusik und alles mögliche andere studiert und zum Teil aufgenommen und aus den Schnipseln hat er dann später ganz viel in seine elektronischen Sachen eingewoben. Und das hat eigentlich bis heute nicht aufgehört, der macht immer noch Musik. Letztlich geht es um ethnische Musik in seiner Urform, die er rüberholt in etwas Modernes oder in etwas Zeitloses, je nachdem. Das kann man ja sehen, wie man will. Und das ist für mich auch der Ansatz hier eben. Ancient Grooves, Tribal Sounds, das ist ja sehr tribalistisch, überall klackert, irgendwelche Trommeln. Wir hören noch ganz unterschiedliche Ansätze jetzt mit sehr viel modernen Sachen auch. Und das ist etwas, also ich kann jedem nur ans Herz legen, mal Roberto Muschi zu googeln. Es gibt auch bei Bandcamp ein paar Sachen, die man sich da anhören kann. Und auch Gianni Venosta, da auch die Sachen, die sie zusammen gemacht haben, tolle Sachen. Unbedingt zu empfehlen. Als Einstieg in so eine Welt, wo man Tribal Music sich anhört. Also es gibt ja auch die ganzen Okora zum Beispiel oder Harmonia Mundi, beziehungsweise in Berlin gab es ein Label, die auf akademische Weise versucht haben, von Urvölkern die Musik aufzunehmen oder Folkways in USA und so weiter. Da gibt es auch super spannende Sachen, wenn du bestimmte afrikanische Vergleiche, also wie soll man das sagen? Überall gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Das ist dann oft perkussiv, aber es ist dann mit Gesang begleitet oder mit anderen Instrumenten. Wenn du in Nordafrika bist, gibt es wieder bestimmte Instrumente, die da noch dominieren und. Das ist sehr spannend und sehr alte Musik halt auch, ne? Und Indien hat seine ganz eigenen Sounds. Bali oder Indonesien hat ganz viele Gamelan-Geschichten, eigene Sounds und. Überall gibt es die eigenen Sounds.
Wie übersetzt du denn Tribal Music? Ich habe den Begriff schon des Öfteren gehört, aber so richtig weiß ich nicht, was das ist.
Also Tribal hat für mich etwas hier in der also das heißt eigentlich Tribe, also Stammesmusik, würde ich mal so übersetzen. Aber ich glaube, ich verstehe es vor allen Dingen auch ein bisschen mit perkussiver Begleitung. Also das ist für mich der Ansatz. Aber wie auch immer. Also wie gesagt, hier haben wir ein Konglomerat an einem Soundkonstrukt gehabt, was für mich eine herausragende Musik ist und die ich stundenlang anhören könnte. So, wir wechseln jetzt zu Son of Chi, ein Konstrukt, wo ich gleich ein bisschen was zu sage, von einer Platte, die ich im letzten Jahr herausragend fand, die da heißt We Carry Eden, ist 2025 auf dem holländischen Label Music from Memory herausgekommen und beinhaltet 2 21 Minuten lange Stücke. Und dort wird ein bestimmtes tribalistisches Feeling durchdekliniert. Wir hören gleich mal rein. Da passiert unheimlich viel anderes noch natürlich. Ich kann jetzt nur einen sehr kurzen Ausschnitt wiedergeben, der aber einen Eindruck vermittelt, was sich dort alles abspielt. Und damit starten wir jetzt und dann hören wir gleich ein bisschen was dazu. Bitteschön. Thank you. Also hier handelt es sich um die Formation Son of Chi und das ist bisher das letzte Projekt des in Rotterdam beheimateten Multi-Instrumentalisten, Komponisten und Produzenten Hanjo von Oosterom. Und der hatte früher eine Gruppe, die nur Chi hieß oder Chai Factory und der Partner, den er damals hatte, Jakobus Derwort, der ist leider 2019 gestorben und seitdem macht er Separatmusik. Er hat auf Astral Industries Sachen rausgebracht, die toll sind, aber diese Platte hier ist erschienen auf Music from Memory, einem Label in Amsterdam. Über diese langen Strecken, dieser jeweils 21 Minuten, passiert ganz viel. Es gibt auch noch einen Sprecher, der dann da rein Englisch spricht. Und es wird eben ja sehr viel verarbeitet auch an Soundschnipseln, die zu einem Ganzen zusammengewebt werden. Was war euer Eindruck bisher?
Ja, also ich finde das interessant. Also sehr viel auch Feldaufnahmen, also ein bisschen, ne, ein bisschen ist auch wie diese Sendung, die wir mal gemacht haben über Soundwalk Collective. Und was mir sehr gut gefallen hat hier ist dieser dezente Bass, was die ganze Zeit begleitet und doch ein bisschen Groove gibt, aber sehr dezent und lässt eine Menge Raum für andere Sachen, wo man gefühlt irgendwo in Nordafrika ist, also ne, es ist nicht einfach zu ordnen. Ich glaube, das ist auch nicht die Intention. Ich glaube, das hat mit We Carry Eden und ich denke, wenn man dieses Stück in der Länge hört und eintaucht, wie du es zum Eingang gesagt hast, ist sehr, sehr viel Hypnotik in dieser Musik und ob man wirklich zu Eden kommt oder nicht, es ist, aber ich denke, man wird irgendwo schon transportiert. Und was ich wichtig finde in dieser Musik, auch wenn es so als Collage gemacht wird hier, finde ich ganz, ganz gut, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über Musik sprechen, wie wir das zu Beginn gemacht haben, ist das Musik, ist das keine Musik? Ich denke, dass es gibt ja die Sichtweise darüber und man muss sich nicht unbedingt darüber streiten. Ich denke, dass was wir oft in diesem Podcast zeigen, ist auch, dass Musik verschiedene Zwecke haben kann. Man kann Musik hören für verschiedene und Musik machen mit verschiedenen Intentionen. Und in Stämmen oder diese Art von Musik, also traditionelle Musik, spielt Musik auch eine wichtige Rolle als Wissensübergabe an Generationen. Das heißt, die Musik spielt nicht nur da, um zu tanzen, auch wenn es getanzt wird, aber die spielt eine wichtige und da kommt nochmal der Begriff Zeit, also wie man Wissen von alten Menschen über neue Generationen weitergibt. Und das läuft auch immer über Musik. Frauen bei der Arbeit singen zusammen und die Musik hat eine ganz besondere Rolle. Und das könnte man hier auch in diesem kleinen Stück, finde ich, ganz gut mitnehmen. Und diese Stimmen wurden jetzt von der Zusammensetzung, ich finde diese Stimmen, diese kleinen Stück, die man hört, die wirken auch als Instrument. Ich finde die sehr gut eingesetzt in der Zusammensetzung und die von der Hypnotik ist man direkt woanders. Also es funktioniert einfach.
Es funktioniert einfach, das sagst du so. Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei, mich zu arrangieren und zu sortieren jetzt nach diesem Eröffnungsschocker. Aber wie ihr eben schon gesagt habt, dieser Bass, ne, das ist die Melodie da drin, die verbindet die Sachen. Es ist auch ein sehr spannend gespielter Bass, der das Ganze zu einem Musikstück auch für mich definiert. Hallo Jim.
Und das gibt Schläge.
Und es ist eine Sache, dann kommen diese Stimmen rein, beim Ausblenden kamen mir dann so eine Stimme. Da war ich natürlich bei My Life in the Bush of Ghosts so ein bisschen, ne? Der ja auch mit Stimmen arbeitet, mit Experimenten, aber das Album haben wir hier ja schon des Öfteren gehört. Und was mir dann auch kam, einer meiner absoluten Lieblinge, der vom Ambient Sound kannte, aber der auch mit solchen Sounds arbeitet und wo ich es ganz fantastisch finde, das ist mein David Sylvian, den ihr vielleicht noch kennt, von Japan, seit 30, 40 Jahren Solo-Sachen, auch mit dem Ken, Holger Tschuga hat er Sachen gemacht, der auch experimentell angelegte Sachen macht, aber dann seine, einer meiner Jahrhundertstimmen drüberlegt, da bin ich sofort mit dabei. Also wenn da jetzt die Stimme noch mitgekommen wäre, hätte ich mir das Album morgen gekauft. Ich will nur sagen, ich erkenne dann, wie auch Wirkungen erzeugt werden, die mich auch die mich auch berühren. Also ich fand das Stück sehr spannend.
So, da sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. Sehr gut. Also
ein harter Weg bei mir.
Ne? Hier muss man sagen, ist ja quasi fast mit so einer Dub-Spur unterlegt worden, so ein Dub-Bass, der dann so rumschlängelt. Das war ein sehr halliger, weiter Sound, der unheimlich toll und räumlich diese ganzen Soundschnipsel da reingestreut hat und einen tollen, weiten, hypnotischen Teppich eröffnet hat für mich. Und das wird über eine Sprecherstimme Oma K. spricht auf Englisch da bestimmte Sachen und dann geht das wieder in so hypnotische Teile über, die mit tribalistischen Dingen gespickt werden, entweder Gesang oder auch Percussion oder Geklacker oder was immer. Aber es ist so toll montiert und so klasse gemacht, das erinnert in der Grundstruktur an den tribalistischen Ansatz, den wir bei Alive in the Bush of Ghosts von David Byrne und Brian Eno hatten. Aber es erinnert auch an John Hassell, der in den 80ern angefangen hat, seine Trompete total zu verfremden und damit auch unglaublich geile, weite und spannende tribalistische Ambient-Sounds zu begleiten. Und das ist hier auf jeden Fall eine Platte, wenn man die durchgehört hat, dann ist man völlig weggespaced. Also ich kann die nur dringend empfehlen, Son of Chi. Oder Son of Chai, wie immer man das aussprechen mag. We Carry Eden auf Music from Memory von 2025. Ja, wir arbeiten uns mal vor. Da kommt noch ein bisschen was für den Raul. Übrigens, was interessant ist, ist, dass die ganz Independent-Musikpresse durchgehend das hier als ein absolutes Meisterwerk bewertet, ja. Also nicht die herkömmlichen Zeiten, sondern alles, was rund um den Globus an einen Namen hat in Sachen Independent-Musikpresse, online ganz viel, die sind völlig begeistert von diesem Album. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, mal komplett
zu hören. Und dieses Album ist in dieser Stimmung? Oder gibt es da auch Stimmen
drauf? Ja, habe ich ja gesagt, es gibt eine Sprecherstimme, die manchmal da irgendwas einstreut. Dann gibt es immer wieder tribalistische Stimmen. Und das ist ein unglaublich hypnotisches Soundkonzept insgesamt.
Du sagtest zwei 20-minütige Stücke, ne?
Sind das? Zwei 21-minütige Stücke.
Entschuldigung.
Ja, so ist es. Ja, genau. Wir kommen jetzt zum konventionellsten Stück, nämlich einem Dub-Stück von 1995, was aber auch einen sehr tribalistischen Anstrich hat, von einer Formation aus England. Colin Todd, David Tench, Neil Peart, die sonst eigentlich eher in den Tassili Players, Zion Train oder bei den Transmasters dubbige Sachen gemacht haben. Hier geht's auch um Dub, aber mit einem schönen Einfluss. Das Stück heißt Vier Bolk, ist 12 Minuten lang auf einer 12-Inch nur zu haben, auf Universal Egg, wie gesagt, 95 erschienen. Und wir skippen mitten in das Stück rein und lassen uns mal begeistern, was denen so eingefallen ist. Es wird keine Stimme geben. Also, bitteschön. Äußert, sage ich noch was kurz zu dem Songtitel. Vier Bolk, das bezeichnet ein Urvolk, ein mythisches Urvolk in Irland. Ich würde das jetzt hier eigentlich in den fernen Osten verorten von der musikalischen Begleitung, aber wie auch immer, so haben sie es benannt und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, ich hätte auch, ich wäre auch wo ganz anders gewesen als im keltischen Kreis, sag ich mal. Aber da gibt es tatsächlich auch wirklich sehr spannende Stücke aus aus Irland oder auch überhaupt diese alte keltische Mythologie, Traditionen. Also das war hier, was mir sehr gut gefallen hat hier, und also die anderen zwei Stück waren, haben mir auch sehr gut gefallen. Der Unterschied für mich hier ist, es ist sehr mutig in dem Sinne, dass man versucht, eine Fortführung von dieser Musik zu machen in einer modernere Art und Weise. Also man hat den Ansatz verstanden, der ist da, so wie diese Musik damals funktioniert hat und was diese Musik gesagt hat, aber man versucht das jetzt, und ich finde die Mischung sehr gut gelungen. Ich finde, es ist wirklich gut ausbalanciert zusammengesetzt. Ich finde es auch wirklich spannend, wie Stimmen über Verzerrung reinkommen, sehr ausbalancierten Hall und Echo, und er schafft diese Atmosphäre, die man sonst kennt aus den ersten Stücken, die du auch gespielt hast.
Ja, das ist, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist diese Mischung von dem, was wir schon kennengelernt haben, aber mit was sehr modern, mit sehr modernen elektronisch erzeugten Sounds, die hier kommen. Wieder ein Bass sehr präsent, der alles zusammenbindet, aber ich muss wirklich überlegen, ob mir das so gut gefällt. Ich glaube, ich fand das in den Stücken davor, habe mich das mehr angesprochen, weil es klang, dann haben wir ja auch klang eigentlich so wie so ein Wassertropfen, ne, der irgendwie nach Wasser, ich weiß es nicht. Das klang zwar ganz interessant, aber man hat irgendwie dahinter die Elektronik arbeiten hören, also zumindest in meinen Ohren. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend.
Also hier ist ein klares Dub-Stück, deshalb ist es auch für alle, die das jetzt nur über ihr Handy hören, wieder schwierig, den Bass sich überhaupt abzunehmen. Also der suppt da immer in unteren Tiefen da rum. Und letztlich ist es ein totales Kifferstück, weil das Ding ist 12 Minuten lang und trägt einen total weg, damit diesen eher Gamelan-ähnlichen Percussion-Einlagen ab und an, dann dieser komischen Wassertropfen-Geschichte und. Ist ein sehr entspanntes und immer wieder neu anlaufendes Stück. Wir haben jetzt schon den Teil erwischt, wo dann irgendwann so eine Art Schlagzeug dann noch reinkam. Und aber insgesamt ist das für mich ein total abgehangenes, tolles Stück von 1995 aus einer großen Bandbreite an Dub-Stücken, die es zu der Zeit auch gab schon. Und im Prinzip das weitergeführt, was Arian Sherwood und Bim Sherman in England in den 80ern begannen mit Dub und modernen Dub-Sachen. Also eine ganz elektronisierte Version, auch frei von Gesang jetzt in dem Fall. Und wie gesagt, das Universal X Studio, also Label, hat sehr unterschiedliche Sachen rausgebracht, aber immer eher so in der Dub-Ecke. Und das ist meine Lieblingsveröffentlichung auf dem Label. Und wie gesagt, wenn man die 12 Minuten sich durchgezogen hat, dann hat das Effekt. Wenn man das jetzt über einen Raum hört, mit einem tiefen Bass, ist das nochmal was ganz anderes. Wenn du es im Club hörst, ist es nochmal völlig anders. Okay, das war Beispiel Nummer 3. Wir gehen rüber zum vierten Beispiel und kommen wieder nach Afrika. Und zwar KMRU, heißt es so blank. Dahinter verbirgt sich Joseph Kamaru, der in Nairobi geboren ist, aber inzwischen in Berlin lebt und da Musik auch produziert. Er ist der Grandson, wie hier steht, von Joseph Kamaru, einem kenianischen Banger und Gospelmusiker und zusätzlich politischen Aktivisten. Er hat sehr abstrakte Ambient-Musik gestaltet, die sehr tribalistischen Ansatz hat auch zum Teil. Hier geht es um eine Platte, die ein Werk von ihm weiterverarbeitet. Temporary Stored hieß die Originalgeschichte. Und hier haben wir Temporary Stored 2, ein Doppel-LP vom November 2024 veröffentlicht, wo er mit der Unterstützung von anderen Künstlern, die in dem Bereich tätig sind, wie zum Beispiel Lamine Fofana und anderen, super interessante Varianten auf diese Scheibe zaubert. Das Stück selber ist eine abgewandelte Version von einem Stück von ihm selber. MR3 heißt es einfach, schlicht betitelt. Wir hören rein und hören noch ein bisschen über ihn. Mabina na opuna ngupu.
Ben, Behudo, Behudo Yali Bonge Ben, Behudo, Behudo Yali Kunda Ben, Behudo, Behudo Yali Bonge Ben, Behudo, Behudo Yali Kunda Ben, Behudo, Behudo Yali Bonge Ben.
Also ich nenne es mal tribalistische Urfolkmusik, die aber von einem sehr mächtigen elektronischen Sound ummantelt ist. Was ist euer Eindruck?
Ja, also ich, also mich fasziniert diese Sprachen, also diese, ne, jedes Land in Afrika hat, wie es, weiß nicht, 200, 250 unterschiedliche Sprachen. Und was ich zum Eingang meinte, ganz spezifische linguistische Mechanik sozusagen. Also die, was ich damit meine, ist die, wenn wir Sprache oft im Westen verstehen, sprechen wir Worten und die das Zusammensetzen von Worten in Sätzen und so weiter. Das funktioniert oft dort ganz anders. Also das sind wirklich Töne, die ganz spezielle Rolle spielen, die teilweise auch gesungen werden im Gespräch. Und deshalb fand ich diesen Beispiel hier ganz schön, weil natürlich hört man eine fremde Stimme in einer Sprache, die ich zumindest nicht verstehen konnte. Aber die hat irgendwie schon, die transportiert durch diese afrikanische Flow schon auch eine gewisse Musikalität und der entsteht daraus, also diese Sense, also diese Sinn für Gemeinschaft, die daraus entsteht mit was Religiöses, ne? Man kennt das, diese hat einen Namen, dieses Abwechseln, wo eine Seite singt und die andere, ich habe den Namen vergessen, gibt's auch in Christentum sozusagen, aber das und dadurch entsteht diese Trance, diese Bewegung durch die, aber auch durch die Sprache und sehr viel Natur in dieses Stück. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich unterstreiche das alles.
Ja gut, okay. Also dieser afrikanische Sprechgesang, der hat ja einen ganz gewissen Reiz und der wird natürlich durch diese elektronische Verstärkung nochmal, das ergibt nochmal einen ganz besonderen Reiz, eine ganz besondere Wirkung, die man wahrscheinlich ohne Elektronik so gar nicht hinbekommen könnte. Und das ist das Faszinierende an der Musik. Das verstehe ich auch. Aber mein Punkt ist, brauche ich sowas?
Du nicht, ich schon.
Ich brauche sowas nicht.
Nein. Also ich könnte mir das stundenlang anhören, weil das...
Das sagst du jedes Mal, ich glaube das nicht. Stundenlang könntest du dir sowas anhören.
Das kann ich mir, okay. Weil ich das ja auch tue, unterschiedliche Künstler dann zur Not. Oder ich höre mir dann 20-Minuten-Stücke an, wie auch immer. Also der Punkt ist ja, dass du dich in dieser Musik total verlierst. Trance fand ich einen total guten Begriff gerade, denn wenn du das sind jetzt Stücke, die sind nicht so lang, dass du dann irgendwann im Trance bist, aber das würde eher bei der Vorplatte passieren, der Son of Chai. Aber hier finde ich diese Verbindung zwischen afrikanisch beziehungsweise urafrikanischen Sound und dieser Moderne, die dann mit so einem ganz warmen Elektronikkostüm das umschließt. Total spannend. Der macht da auch sehr unterschiedliche Sachen im Übrigen. Der macht auch sehr freie Sachen oder auch experimentelle Sachen. Ich habe jetzt hier ein eigentlich ganz gut fließendes Stück genommen und wenn man das editieren würde, könntest du das so auf eine Stunde bringen und es wäre für mich immer noch total spannend, weil es einfach ein super warmen Sound letztlich auch hat in dem Ganzen. Und dieser Gesang selber, das führt dann eher dann, je nachdem, welche Länge du dann so einem Stück geben kannst, dann in die Hypnose oder so oder in die Trance oder in einen jedenfalls entrückten Zustand. Für mich funktioniert das total. Und ich finde das super spannend. Das ist auch jemand, der im Kulturbetrieb sehr gut angesehen ist. Er sendet auch hier Dank an alle möglichen Stellen, unter anderem an den Deutschlandfunk Kultur und so weiter. Also der ist schon gut im Geschäft, der Mann, und hat gute Verbindungen, ist halt ein Künstler im wahrsten Sinne und in dem Fall sind seine Sounds sehr unterschiedlich oft und immer wieder neu zu entdecken auf seinen Platten. Wir kommen zum nächsten Stück, zum fünften schon und kommen da zu einem Stück, da werden jetzt alle Mobilfunkhörer werden streiken müssen, weil da kommt ein Tiefbass zum Einsatz. Wenn man den laut hören würde, jetzt über eine normale Anlage, dann rollen die Tapeten von der Decke. Und es ist mal wieder Shackleton. Ich meine, ich hatte ihn schon mal am Start. Ein britischer Künstler, der sehr tribalistische Sounds in verrückte Elektronikgewänder einbindet und das in einer sehr tiefbassigen, dubstabigen Art verwebt. Und hier geht es um eine frühe Veröffentlichung von ihm von 2008. Das Lied El Din, Teil 1 in dem Fall, also Part 1, veröffentlicht auf Mordant Music 2008 als 10-Inch. Und das Stück ist spektakulär, wenn man es ganz anhört. Es ist wieder 7,5 Minuten lang. Wir hören einen kleinen Teil, wo es dann überbricht aus einem Vorteil, an einem Vorspiel, wo noch kein Tiefbass am Start ist, wo dann der Tiefbass reindonnert und dann völlige, ja, Weite und Ekstase bietet. Bitteschön. Hypnotischer Hammer, wenn du das über die ganze Strecke hörst, über eine fette Anlage, dann bist du wirklich gefloort, wie man so sagt. Was sagt ihr?
Ja, ich kann es nur bestätigen. Also die auch schön, dass du diesen Ausschnitt gewählt hast, wo man den Übergang hat zu diesem tiefen Bass, weil das ist schon, finde ich, da taucht man wieder woanders oder es kommt was Neues. Es ist sehr groovy ist nicht das richtige Wort dafür, aber irgendwie ist da eine Struktur im Hintergrund, die einem einfach so die ganze Zeit im Rhythmus hält. Und was ich in der Musik sehr gerne höre, ich weiß, dass du schon, also ich kann mich nicht an diese, sicherlich hast du schon von Shackleton schon gespielt, aber ich kann mich an Sendungen von dir erinnern, die ihr über auch nicht unbedingt experimentelle Musik, elektronische Musik, sag ich mal. Und ich finde, mir gefallen die Stücke besonders, die nicht überladen sind, die aber wirklich super filigran gemacht sind, wo der Echo wirklich bis zu fast Millisekunden genau so sich zusammenfügt. Das ist hier der Effekt. Und das ist, glaube ich, im Gegensatz zu dem, was man denkt, wirklich eine Kunst, das so hinzukriegen, dass diese ganze Musik sich so wirklich entfaltet, so wie das jetzt hier passiert ist, zumindest in dieser eine Minute, die wir gehört haben.
Ja, also ich kämpfe mit mir. Also dieser Bass ist natürlich faszinierend. Selbst über unsere guten Kopfhörer konnte man den so gerade nur erahnen. Ne? Man merkt, es hat sehr viel gewummert und die Ohren waren beschäftigt. Ja. Also wenn man das über eine Anlage laut hört, dann muss das wirklich bombastisch sein. Und dann geht davon ein bestimmter Zauber aus, der sich mit diesen musikalischen Effekten oder wie ich das beschreiben soll oder die ja ganz bewusst gesetzt werden, bestimmt eine sehr spannende spannenden Eindruck machen und hypnotisch kann ich hier in diesem Verbund dann sogar auch nachvollziehen, aber das muss man quasi unter freiem Himmel laut hören, um wirklich darauf einzusteigen. Aber es ist natürlich ein super spannender Ansatz, der komplett von dem vorbeigeht, womit ich mich beschäftige.
Tim Buckley. So, also wie gesagt, hier ist, wir sagen doch mal, Ancient and Tribal Sounds, das kommt in einem modernen Stück hier zur Geltung, was aus der Dubstep-Ecke eigentlich kommt und eine rhythmische Struktur aufbaut, die sehr tribalistisch ist, aber dann bricht in einen total brutalen Tiefbass, der dich wirklich niedermäht, wenn du den laut hörst und der auch die Nachbarn sofort auf den Plan ruft. Und Aber wie gesagt, Bass alleine macht es nicht, sondern das hat einen unheimlich tragenden und auch wieder hypnotischen Charakter. Wenn man das Stück komplett hört über die 7,5 Minuten und danach diesen Break, ballert das die ganze Zeit tief weiter. Und mich kickt das völlig, also mich begeistert das. Und er hat eine unglaubliche Palette, er hat eine riesige Anzahl an tollen Veröffentlichungen schon hinter sich, er hat auch dieses Jahr schon wieder ein neues Album rausgebracht. Und aber dieses ist eins meiner Lieblingsstücke von ihm und deshalb, das sehr tribalistisch gestrickt ist, wie so häufig bei ihm Percussion sehr tribalistisch eingesetzt wird, musste ich jetzt hier spielen. Und wir wechseln jetzt aber zum letzten Stück und brechen mit der Elektronik im weitesten Sinne. Also im weitesten Sinne, es gibt hier immer noch Synthi-Sachen, die da eine Rolle spielen, zu einer fantastischen Platte von 1982 vom Ströhr-Duo, Fluchtweg Madagaskar heißt die LP. Da gibt es eine Vielzahl an völlig unterschiedlichen Weltklasse-Stücken. Auf Mood Records erschienen, das war eigentlich das Label, wo man bei 2001 immer bestimmte Jazzplatten kaufen konnte, gegründet auch von Volker Kriegel und anderen. Hier würde ich sagen, wird die tribalistische Musik in den Jazz überführt, und zwar in den Free Jazz, in dem Teil zumindest, den ich jetzt hier rausgesucht habe. Und wir hören rein und noch ein paar Takte dazu sagen und dann haben wir die Sendung überstanden. Also, auf bald, Raoul. Es geht los. So, Raoul ist begeistert.
Ja, also erinnert mich an die an dem Art Ensemble of Chicago, die auch ähnliche Stücke gemacht haben, auch mit in dem Fall afrikanischer Hintergrund in diese afroamerikanische Band, sag ich mal. Und mich gefällt das sehr gut. Es ist wie gesagt, es ist nicht immer die Frage, und es geht ja nicht in der Sendung zu sagen, was ist richtig Musik hören oder was ist richtig Musik oder nicht, sondern es gibt verschiedene Herangehensweise an Musik letztendlich. Und tatsächlich, wenn ich ein Stück höre, es geht nicht darum, erstmal zu wissen, ob mir das gefällt oder nicht, sondern ich interessiere mich für ein Stück und versuche zu verstehen, wie diese Musik entsteht und was diese Musik erzählt letztendlich. Und hier, gut, es ist klar, das ist Free Jazz, das ist sehr improvisiert, sehr und trotzdem, also ich finde, dass die auch unfassbar gute Musiker, die da am Start sind, und trotzdem kriegt das eine Struktur und sogar eine Einheit, die sich dann fortführt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und du hattest dich schon mal vorgestellt, diese Ströhr-Duo?
Noch nicht, aber gäbe andere Dinge, die auch völlig anders klingen dann wieder. Wie gesagt, das ist eine sehr ungewöhnliche Platte von 82, die total ihrer Zeit voraus war. Das Stück selber heißt Kumasi, bezieht sich auf die Hauptstadt der Ashanti-Region in Ghana, die inoffizielle Hauptstadt in Ghana angeblich. Und die Hauptprotagonisten des Ströhr-Duos, wie man ja annehmen darf, ist Hans-Peter Ströhr, 56 in München geboren, deutscher Musiker und Komponist. Ich erspare jetzt wilde Aussagen über den Werdegang, aber mit seinem Bruder Ernst Ströhr, der jünger ist als er, hat er eben alles Mögliche zusammen gemacht in der Zeit, hat auch noch andere schöne Veröffentlichungen hingekriegt und hat aber auch im Bereich Filmmusik, bis heute ist er da tätig, alle möglichen TV-Produktionen werden auch mit seiner Musik zum Teil begleitet. Also der ist der Musik da treu geblieben. Ernst Ströer, wie gesagt, 63er Jahrgang, der ist der Percussionist und Schlagzeuger und der arbeitet auch als Arrangeur, Komponist und Musikproduzent und ist auch auf einer Vielzahl von Sachen mit dabei, auch bei allen möglichen Musikprojekten, auch aus, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt per se eine Free Jazz Band gewesen wäre. Das Lied hat zwei Teile. Das erste fängt an mit einer Flöte und das Saxophon hier wird dann auch von dem Flötisten und Saxophonisten Frank Löw gespielt und das ist eigentlich nur der Cut bis zum Ende, wo dann einfach das nochmal schneller wird, ein völliger tribalistischer Percussion-Alarm und dazu dann ein bisschen freies Saxophonspiel. Aber die ganze Platte hat total unterschiedliche Lieder mit dem Überhit machen wir nicht. Das muss ich bei Gelegenheit mal spielen. Aber das ist ja einfach Musik vom anderen Stern gewesen, 82. Was sagst du, Raul?
Ich kann dazu nur eine Sache sagen. Ich habe gerade spontan den Entschluss gefasst, euch demnächst eine Beach Boys-Folge um die Ohren zu hauen.
Oh, ja, dann.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay.
Also, vielen Dank, wir freuen uns schon drauf.
Ja. Genau. Also wie gesagt, auf Mood Records erschienen. Das ist ein Label, was 77 von Volker Kriegel, Wolfgang Dauner, Albert Mangelsdorf und Ak van Rooyen gegründet wurde. Ich glaube, die saßen in Heidelberg. Gibt es inzwischen nicht mehr. Sind einige tolle Jazzplatten drauf erschienen. Das hier ist eine Platte, die 82 einen Spagat gemacht hat zwischen leichten Anklängen an NDW-Sounds und Jazz und Avantgarde und Avantgarde-Pop. Auch am Ende gibt es so ein Soundgebilde, eine Soundcollage. Fleischmarsch nennt sich das. Da werden dann ganz komische Werbesprüche aus der Zeit dann zusammengefasst und mit so einer sehr schrägen Musik unterlegt. Super abwechslungsreich. Gibt auch sehr groovige Stücke auf der Scheibe. Also wie gesagt, Fluchtweg Madagaskar ist inzwischen auch wieder veröffentlicht worden. Das Original ist inzwischen eher teuer. Ströer-Duo. Bitte merken. Und das war's für heute. Also.
Danke, Jim.
Ja, bitte, bitte.
Vielen Dank.
Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch genauso gefällt, wie es uns gefällt hat.
Gefällt.
Ja, also ich fand das sehr interessant und spannend, werde mich wie immer auch im Nachgang die Sachen nochmal ein bisschen genauer anhören von der Roberto Muschi. Und ja, wir wünschen euch schöne Zeit. Ich hoffe, es geht allen auch gut. Und wir freuen uns schon für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, die nächste Woche wieder auch am Start sein wird. Tschüss. Ja.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.